ARD.
In unserem heutigen Fall geht es um einen wahr gewordenen Albtraum. Und dafür spreche ich dann auch gleich schon mal eine Triggerwarnung aus. Es geht nämlich um ein kleines Kind, ein kleines Mädchen, das im Schwimmunterricht tödlich verunglückt.
Wir sprechen über fahrlässige Tötung, also ein tödliches Unglück, das niemand will, auch nicht die Täterinnen und Täter, und das trotzdem immer wieder passiert. Sowas ist immer zutiefst tragisch. Kann es in solchen Fällen also überhaupt eine angemessene Strafe geben?
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, hallo, ich bin Elke Spanner, ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg. Ich sitze bei sehr vielen spannenden Prozessen mit im Saal. Und hier in diesem Podcast, da erzähle ich euch, was ich da alles so erlebe.
Hallo, sage ich auch. Mein Name ist Anna Rüther und auch ich bin Journalistin und freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Diesen Podcast, das verrate ich euch ja immer an dieser Stelle, den könnt ihr überall abonnieren. Am besten aber in der ARD-Audiothek, da erscheint er nämlich immer 2 Wochen früher. Die Geschichte, die wir euch heute erzählen, die ist vor 2 Jahren passiert. Sie spielt sich in einem Schwimmbad im Norden von Hamburg ab. In Niendorf, da liegt nämlich das Bontenwaldbad. Das Bad hat einen großen Außenbereich mit Wasserrutsche, eine ganz weitläufige, schöne grüne Liegewiese. Es gibt einen Kiosk, an dem man im Sommer immer lange Schlange steht, um Pommes zu kriegen. Es ist immer voll, es ist also ein wirklich beliebtes Schwimmbad. Es gibt natürlich auch ein Drinnen, also ein Hallenbad. Und das ist auch, wie ich finde, ziemlich groß und recht modern inzwischen. Eine Kinderwasserwelt gibt es, eine Sauna mit Außenbecken und ein extra Leerschwimmbecken. Wo ich übrigens, Elke, auch mit meinen Kindern damals war, damit sie ihr silbernes Schwimmabzeichen machen konnten. Das geht in Hamburg tatsächlich nicht in jedem Bad. Dafür braucht man nämlich einen 3-Meter-Turm. Und den gibt es auch im Bontenwaldbad. In diesem Bad gibt es ein extra Leerschwimmbecken, bisschen weniger tief. Da finden die Kurse für Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer statt. Das sind natürlich vor allem Kinder. Dieses Bontenwaldbad bietet Seepferdchenkurse an, in denen kleine Kinder schwimmen lernen. In der Regel sind sie dann so 5 Jahre alt. Das ist jedenfalls das empfohlene Alter.
Und zu einem dieser Kurse kommt im September 2023 Ayla. Den Namen, den haben wir hier geändert. Ich weiß, dass ihre Familie sich wirklich sehr wünscht, Ruhe zu finden, und deshalb soll die Familie hier nicht zu identifizieren sein. Ayla ist 5 Jahre alt, sie hat noch eine kleine Schwester. Ihre Eltern wollen gerne, dass sie schwimmen lernt, eben in diesem Alter. Und da die Familie im Norden von Hamburg wohnt, im Einzugsbereich des Bonnenwaldbades, melden die Eltern Ayla da an im Bonnenwaldbad. Es ist übrigens gar nicht so einfach, in Hamburg einen Platz in einem Schwimmkurs zu finden. Die Kurse sind immer sehr stark nachgefragt. Es gibt auch meistens sogar Wartelisten. Deshalb sind Aylas Eltern auch sehr froh, als es im September 2023 dann mit einem Platz im Seepferdchenkurs klappt. Und Ayla, die geht auch wirklich richtig gerne zum Schwimmunterricht. Sie macht schnell Fortschritte. Nach einer Stunde, als ihre Mutter sie abholt, da erzählt sie ganz stolz, dass sie an dem Tag mit einer Schwimmnudel geschwommen ist.
Also der nächste große Schritt zum Schwimmenlernen. Die Kinder tauschen ihre Schwimmflügel gegen diese bunten Poolnudeln aus PE-Schaum.
Und Ayla fragt ihre Mutter da auch direkt, wann denn die nächste Schwimmstunde ist. Sie freut sich nämlich schon richtig darauf, dass es weitergeht. Aber so sehr sich Ayla auch auf den Schwimmunterricht freut, in ihrem Kurs läuft nicht alles nach Plan. In Aylas Seepferdchenkurs sind 10 Kinder. Sie sind alle zwischen 5 und 7 Jahre alt. Manche haben schon ein bisschen mehr Erfahrung im Wasser, andere weniger. Was aber allen gemeinsam ist, das ist, dass sie eben Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer sind. Und ihre Schwimmlehrerin, die hat ganz schön viel mit ihnen zu tun. Etwas unglücklich ist von vornherein, dass der Kurs nicht die ganze Zeit von derselben Person geleitet wird. Es kommt zu Wechseln der Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer.
Ja, das ist tatsächlich ungünstig. Ich erinnere mich, dass das bei meinem Sohn auch mal so war und dass ihn das auch wirklich verunsichert hat, weil eben alles so ein bisschen anders und irgendwie ungewohnt war. Also jetzt nicht schlimm oder so, aber einfach ein bisschen ruckeliger. Und wenn das dann öfter passiert, dann ist auch schnell irgendwie unpersönlich, also für alle irgendwie doof.
Ja, und genau so ist es halt in diesem Kurs auch. Irgendwann, nachdem es schon 4 oder 5 Schwimmstunden gegeben hatte, da übernimmt dann Daniela den Kurs. Auch ihren Namen, den haben wir hier geändert. Daniela ist zu der Zeit 37 Jahre alt. Sie ist schon lange bei Bederland, das ist da der Betreiber des Schwimmbades. Und sie gibt auch schon lange Schwimmkurse, nämlich schon seit 10 Jahren, also eine durchaus wirklich erfahrene Schwimmlehrerin. Diesen Kurs, den konnte sie nicht von Anfang an leiten, weil sie eine Fortbildung hatte und deshalb eben jetzt erst wieder im Einsatz ist. Inzwischen ist es Ende September 2023. Da Daniela den Kurs jetzt mittendrin übernimmt, hat sie auch die Stunde ganz am Anfang nicht mitgemacht, in der die Kinder eingestuft werden. Das heißt, dass sie erstmal noch nicht so richtig gut weiß, wie weit die einzelnen Kinder sind, was sie sich im Wasser schon so zutrauen, was sie schon können, welches Kind vielleicht ängstlicher ist oder nicht. Und dieser Kurs, der ist auch nicht so ganz einfach zu handeln. Eine Woche vor dem Vorfall, über den wir gleich sprechen werden, ist die Stunde schon besonders anstrengend. Da ist es nämlich so, dass ein Kind irgendwann in Panik gerät und total schreit. Daniela, die Schwimmlehrerin, versucht es zu beruhigen, was aber echt schwierig ist, weil sich das Kind kaum beruhigen lässt. Es wird zwischendrin dann immer mal wieder so ein kleines bisschen besser, aber dann fängt das Kind doch wieder an zu weinen und zu schreien. Und Daniela, die hat wirklich alle Hände voll zu tun, um irgendwie dieses Kind so halbwegs zu beruhigen. Und diese Panik und die Unruhe, die dadurch entsteht, die färbt auch auf die anderen Kinder ab. Manche sind wirklich ein bisschen ängstlicher und es ist einfach so eine grundsätzliche Unruhe in diesem Kurs. Daniela, die merkt, dass ihr in diesem Kurs irgendwie die Kontrolle entgleitet. Sie handelt, sie versucht Hilfe zu rufen. Sie hat so ein Walkie-Talkie bei sich und über das ruft sie dann nach Unterstützung. Aber, Anna, niemand kommt.
Wie? Sie hat ein Walkie-Talkie für genau so einen Fall? Sie nutzt ihn, was ja vermutlich eh schon höchst selten passiert, und dann kommt niemand? Das ist doch verrückt.
Absolut, aber genau so ist es. Daniela, die bringt diese Unterrichtsstunde dann alleine zu Ende. Sie ist aber auch echt froh, als es dann vorüber ist. Als die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen, spricht sie die Mutter dieses einen Kindes an, das so viel Unruhe verbreitet hat. Und sie sagt der Mutter, wie schwierig es in dieser Stunde war. Und danach tut sie auch noch was. Sie setzt sich an ihren Computer und sie schreibt eine Mail an die Kurssteuerung bei Bederland. Darin berichtet sie, dass diese Stunde so schwierig war. Sie schreibt sogar von einer, Zitat, totalen Eskalation. Sie berichtet auch, dass sie die Mutter dieses Kindes nach der Stunde informiert hat. Und dann schreibt sie, wieder Zitat, ich würde erstmal Ruhe einkehren lassen.
Okay, das ist ja vermutlich schon mal ziemlich ungewöhnlich, dass solche E-Mails geschrieben werden. Aber Elke, sie bittet in dieser Mail jetzt nicht um Unterstützung oder fragt sie da ganz konkret um Hilfe?
Genau, das wird später noch ein sehr zentraler Punkt werden in diesem Fall. Daniela berichtet erstmal nur, was passiert ist und eben, dass sie die Mutter dieses ängstlichen Kindes informiert hat.
Und trotz dieser Mail passiert erstmal nichts, gar nichts. Sie bekommt nicht einmal eine Antwort darauf. Am 4. Oktober 2023, das ist ein Mittwoch, da findet die nächste Stunde dieses Seepferdchenkurses statt. Dass dieser Tag, diese eine Stunde, die verhängnisvollste ihres Lebens werden würde, das ahnt Daniela da nicht.
Der 4. Oktober 2023. Ayla war an dem Vormittag erstmal wie immer im Kindergarten. Ihre Mutter hat sie da mittags abgeholt, weil am Nachmittag ja der Schwimmkurs ist. Der fängt um 16.15 Uhr an. Zu Hause gibt's dann erstmal noch einen kleinen Snack. Ayla isst dann noch einen Pudding. Dann geht's los. Ayla beeilt sich, weil sie sich aufs Schwimmen wirklich freut und auch nicht zu spät zum Kurs kommen will. Ihre Mutter packt dann noch den Badeanzug ein. Er ist hellgrün. Dann starten sie zum Bonnenwaldbad. Die Schwimmstunde beginnt, der Kurs ist erst in einem der ganz normalen Becken. Aber wieder läuft es nicht ganz rund. Die Stunde der Woche davor steckt allen noch irgendwie so ein bisschen in den Knochen. Dieses panische Kind hatte die anderen Kinder doch ziemlich verunsichert. Manche sind an diesem Tag ein bisschen ängstlicher als sonst. Also insgesamt ist der Kurs wieder recht unruhig. Daniela, die Schwimmlehrerin, die hat alle Hände voll zu tun. Irgendwann merkt sie, dass es einfach zu unruhig und zu anstrengend ist. Deshalb beschließt sie dann, die Stunde in ein anderes Becken zu verlegen, in ein spezielles Leerschwimmbecken. Da drin ist das Wasser so ein bisschen wärmer als in den anderen Becken. Es hat da 32 Grad. Und das Becken, das ist auch weiß gefliest, also ganz hell und wirkt dadurch insgesamt schon einfach freundlicher und wärmer. Daniela hofft, dass dieses freundlichere Becken die Kinder dann so ein bisschen beruhigt. Aber so richtig geht der Plan nicht auf. Sie hat den Kindern gerade die Aufgabe gegeben, mit einer Schwimmnudel an der tiefen Seite des Beckens lang zu schwimmen. Das Wasser ist da 1,30 Meter tief, die Kinder können da also nicht mehr stehen. Da fängt ein Kind an zu weinen. Daniela geht zu dem Kind und versucht, es zu trösten und zu beruhigen. Und dabei wendet sie sich dem Mädchen zu und damit von den anderen Kindern ab.
Und die anderen Kinder schwimmen währenddessen weiter?
Sie schwimmen weiter. In dieser Situation passiert es, dass Ayla ihre Schwimmnudel verliert. Niemand weiß, wie genau, aber die Schwimmnudel ist plötzlich weg. Ayla geht unter.
Und weil Daniela ja mit dem Rücken zu den Kindern steht, bemerkt sie es nicht. Sie ist ja immer noch mit dem weinenden Kind beschäftigt.
Ja, sie kümmert sich weiter um das eine Kind. Irgendwann hat dieses Kind sich wieder so ein bisschen beruhigt und da dreht Daniela sich dann wieder zu den anderen um. Da sieht sie, dass eine Schwimmnudel alleine durchs Becken treibt. Jetzt müssten natürlich alle Alarmglocken schrillen, aber in Daniela schrillt nichts. Sie denkt, dass sich vielleicht eines der Kinder vorher zwei Schwimmnudeln genommen hatte. Und sie macht mit dem Kurs einfach weiter.
Also sie macht keinen Doppelcheck. Eine Poolnudel ohne Kind, da könnte ja man einfach den Reflex haben, ich zähle mal eben gerade durch. Das machen ja KindergartenerzieherInnen ewig häufig, wenn sie im Park draußen unterwegs sind.
Nee, Daniela macht es nicht. Sie zählt nicht durch. Sie macht einfach mit ihrem Kurs weiter. Jetzt sagt sie den Kindern, dass erstmal alle aus dem Becken kommen und sich an den Rand setzen sollen. Als alle da sitzen, lässt sie Schwimmbewegungen mit den Beinen üben. Und sie zählt sie auch jetzt nicht durch, wo die Kinder alle aufgereiht vor ihr sitzen. Am Schluss lässt sie die Kinder dann noch mal kurz tauchen, damit sie wieder warm werden. Beim Sitzen kühlt man ja doch relativ schnell aus. Dann sagt sie, okay Leute, Schluss für heute, wir gehen zur Umkleide. Die Kinder sind alle aus dem Wasser raus, als eines plötzlich sagt, aber da hinten ist doch noch eine. Bei Daniela bricht von einer Sekunde auf die nächste Panik aus. Sie rennt zurück zum Becken, sie schaut ins Wasser und jetzt sieht sie Ayla auf dem Beckengrund. Sie springt rein, zieht Ayla nach oben, ruft laut um Hilfe. Es kommen sofort zwei Bademeister angerannt, sie beginnen mit Reanimationsmaßnahmen und sie wählen auch den Notruf. Es kommt dann noch eine Mutter dazu, die ihren Sohn vom Kurs abholen wollte und mitbekommen hat, dass da was passiert ist und die zufälligerweise Ärztin ist. Und auch sie versucht dann, Ayla wieder zu beleben. Schließlich kommen Notfallsanitäter und nehmen das Mädchen im Rettungswagen mit ins Krankenhaus. Aber es ist alles zu spät. Das Gehirn von Ayla war zu lange ohne Sauerstoff. Am nächsten Tag stellen die Ärztinnen im Krankenhaus die lebenserhaltenden Maschinen ab.
In meinem ersten Satz vorhin habe ich ja von einem Albtraum gesprochen. Und ich finde, das ist es auch wirklich. Es ist einfach unvorstellbar. Ecke, ich glaube, wir sind beide jetzt keine besonders ängstlichen Mütter. Und beim Seepferdchenkurs, da war ich tatsächlich mal komplett sorglos. Da gibst du die Kleinen ja in Hände von Profis. Was soll schon passieren, habe ich jedenfalls immer gedacht. Nicht eine Sekunde habe ich damals dran gedacht, dass da was passieren könnte. Das muss Aylas Eltern so überfahren haben. Und dann ist ihre Mutter ja übrigens auch noch selbst Kinderärztin und hier auf einmal komplett hilflos. Polizei und Staatsanwaltschaft, die ermitteln jetzt natürlich, wie das passieren konnte und vor allem auch, inwieweit Daniela eigentlich Fehler begangen hat. Denn als Schwimmlehrerin trägt sie die Verantwortung für ihre Kinder im Kurs. Die Staatsanwaltschaft klagt Daniela wegen fahrlässiger Tötung an und am 24. September 2025, also genau 2 Jahre später, beginnt dann vor dem Amtsgericht ihr Prozess.
Daniela ist inzwischen 39 Jahre alt. Weil der Fall damals für so viel Erschütterung gesorgt hat und so viel Aufmerksamkeit in den Medien bekam, hat sie offenbar damit gerechnet, dass viele Fernsehleute und Fotografinnen und Fotografen da sein werden. Und deshalb hat sie sich total verhüllt, um nicht erkannt zu werden. Sie trägt eine dunkle Sonnenbrille, als sie da ins Gericht kommt, eine Kapuze über dem Kopf und hat auch noch einen Schal um den unteren Bereich ihres Gesichts gewickelt, sodass ihr Gesicht wirklich gar nicht zu sehen ist. Es sind dann auch wirklich, wie erwartet, sehr viele Medienleute da. Daniela setzt sich neben ihren Anwalt und als die Fotografinnen raus sind, nimmt sie die Sonnenbrille und die Verhüllung ab. Sie lässt ihren Blick einmal durch den Saal und über die Zuschauerreihen schweifen und dabei lächelt sie auch leicht. Ihr direkt gegenüber sitzt der Vater von Ayla neben seinem Anwalt. Er ist Nebenkläger im Prozess. Als er sieht, dass Daniela leicht lächelt, da schüttelt er den Kopf.
Ja, das überrascht mich jetzt allerdings auch. Ich hatte sie, ehrlich gesagt, als ein Häufchen Elend erwartet.
Nee, also so nach einem Häufchen Elend wirkt sie erstmal nicht. Dieses Lächeln da am Anfang, ne, das ist wirklich nur sehr flüchtig und es verschwindet auch ganz schnell wieder aus ihrem Gesicht. Aber ich muss doch auch sagen, dass mich ihr Auftreten am Anfang auch erstmal so ein bisschen irritiert. Also einerseits wirkt sie schon sehr eingeschüchtert, auch von dieser ganzen Situation natürlich, auch mit den ganzen Medienleuten, ist ja irgendwie auch klar und für sie natürlich auch eine beängstigende Lage. Das merkt man auch daran, so als sie ganz am Anfang ihre Personalien sagen soll, wie es ja immer zu Beginn des Prozesses ist, da spricht sie erstmal so leise, dass sie erstmal gar nicht zu verstehen ist. Aber gleichzeitig wirkt sie auch sehr gefasst. Also sie spricht leise, ja, aber sehr klar. Das mit dieser leisen Stimme, das behält sie dann auch die ganze Zeit bei. Was mir im weiteren Verlauf des Prozesses immer wieder auffällt, das ist, dass sie sich ständig mit der Zunge über die Lippen leckt, die offenbar sehr trocken sind, und dass sie zwischendurch immer mal kurz die Augen zumacht. Das zusammen mit der dann doch überraschend, wie ich finde, gefassten Art, habe ich mich gefragt, ob sie vielleicht was eingenommen hat zur Beruhigung. Also sie wirkte auf mich manchmal regelrecht runtergedimmt, aber ich weiß es natürlich nicht. Ne? Das ist nur eine Frage, die ich mir da in der Beobachtung gestellt habe.
Dann verliest, wie immer zu Beginn, die Staatsanwaltschaft die Anklage. Sie wirft Daniela fahrlässige Tötung vor. Und zwar fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Das musst du bitte mal erklären, Elke. Was heißt das denn?
Also man kann Menschen natürlich töten, indem man aktiv was tut. Ne? Indem ich beispielsweise mit einem Messer zusteche. Das ist der Fall, den ja, kennt jeder, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Man kann aber auch töten, indem man nichts tut, beziehungsweise etwas nicht tut, was man hätte tun müssen, zum Beispiel um ein Leben zu retten. Da gibt es einmal die unterlassene Hilfeleistung. Das haben ja bestimmt alle schon mal gehört. Ne? Da machen sich eben alle strafbar, die jemandem in Not helfen könnten und das nicht tun. Also Beispiel, du kommst an einem Verkehrsunfall vorbei, siehst jemanden verletzt am Boden liegen und fährst einfach weiter. Das ist schon echt mies und du bist der unterlassenen Hilfeleistung schuldig. Aber eben auch nicht mehr als alle anderen, die am Unfallort vorbeikommen. Da trifft dich jetzt keine spezielle Verantwortung, sondern eher sowas, was man vielleicht als, ja, ich sag mal, allgemeine Bürgerpflicht bezeichnen könnte. Anders ist es, wenn ganz speziell du Verantwortung trägst. Also wenn gerade du eine Pflicht hast zu helfen. In dem Fall sprechen wir von einer Garantenstellung. Und das ist in unserem Fall eindeutig. Daniela hatte natürlich die Verantwortung für die Kinder im Kurs. Und sie hätte Ayla, als sie ihre Schwimmnudel im Wasser verloren hat, natürlich sofort retten müssen. Daniela hat eine sogenannte Garantenstellung, das ist unstreitig. Und deshalb ist sie eben nicht nur wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt, das ist das geringere Delikt, sondern wegen fahrlässiger Tötung. Das ist ein schwerwiegenderes Delikt und es wird auch höher bestraft.
Der Staatsanwalt verliest also die Anklage und schildert darin nochmal, wie sich an diesem Tag vor 2 Jahren im Bontenwaldbad alles abgespielt hat. Er wirft Daniela also ganz konkret Sorgfaltspflichtverletzung vor.
Genau. Erstmal sagt er, hätte Daniela, als das eine Kind so panisch war und sie sich darum kümmern musste, die anderen alle auffordern müssen, das Becken zu verlassen und sich auf eine Bank zu setzen und da einfach mal erstmal abzuwarten, bis sie dieses eine Kind wieder etwas beruhigt hat. Das hat sie schon mal nicht getan. Sie hat sie ja weiter schwimmen lassen. Dann hätte Daniela laut dem Staatsanwalt natürlich sofort reagieren und handeln müssen. Als sie da diese einzelne Schwimmnudel im Becken gesehen hat, hat sie auch nicht getan. Und dann, sagt der Staatsanwalt noch, hat sie auch nicht mal die Kinder durchgezählt, als sie das Becken verlassen haben. Also gleich mehrere Sorgfaltspflichtverstöße, die der Staatsanwalt bei Daniela sieht.
Dann ist ja Daniela an der Reihe. Spricht sie überhaupt selbst oder macht das direkt ihr Anwalt?
Erstmal ergreift kurz ihr Anwalt das Wort. Er sagt, Daniela sei seit dem Vorfall arbeitsunfähig. Dann kommt er aber zu den Eltern von Ayla und sagt, dass er sich wirklich nicht ausmalen wollen würde, wie es den Eltern jetzt gehen muss. Und danach, nach dieser kurzen Vorrede, spricht dann Daniela selbst. Sie erzählt erstmal, dass ihre Startbedingungen in diesem Kurs gleich schwierig gewesen seien, weil sie die Kinder selbst ja gar nicht am Anfang eingestuft hatte, sondern erst zu ihrer 5. oder 6. Schwimmstunde überhaupt dazugekommen ist. Sie kommt dann erstmal zu dieser einen Schwimmstunde die Woche vorher, die auch schon so anstrengend war. Diesen Kurs hat sie in einem Trainingsbecken gestartet, das 28 Grad hat. Da hat sie die Kinder erstmal mit der Poolnudel reinspringen lassen, um zu sehen, wie das funktioniert. Das, sagt sie, war erstmal soweit völlig unauffällig. Die Kinder haben das alle gemacht und keines hatte da übermäßig Angst. Dann hat sie die Kinder Übungen an der Treppe machen lassen, um zu sehen, ob alle selbstständig reingehen ins Wasser. Ein Mädchen wollte aber partout nicht mit dem Gesicht ins Wasser. Das hat geschrien wie am Spieß und hat damit, wie Daniela sagt, dann auch die anderen sehr gestört.
Das ist dann die Situation, von der du vorhin auch schon erzählt hast, ne? Also wo Daniela dann tatsächlich auch um Hilfe gebeten hat.
Ja, das war diese Situation, in der sie über ihr Walkie-Talkie eine Durchsage gemacht hat, dass sie Unterstützung brauchen würde. Sie sagt, dass es aber keine Rückmeldung darauf gab, niemand ist gekommen und deswegen hat sie dann, wie sie sagt, die Stunde eben alleine irgendwie noch so zu Ende gebracht. Nach der Schwimmstunde hat sie sich dann hingesetzt und diese Mail an Bederland geschrieben. Sie sagt, und da ist der Wortlaut jetzt ganz wichtig, ich habe geschrieben, dass ich für den Kurs Unterstützung brauche. Am nächsten Kurstag, das war dann der 4. Oktober, seien die Kinder schon vorher nervös gewesen. Sie hatte die Stunde die ganze Zeit als unruhig erlebt. Manche Kinder haben auch zwischendurch immer mal wieder geweint.
Und wie war Ayla? Also ich meine, sie hatte sich ja so auf die Schwimmstunde und auf den Schwimmunterricht gefreut. Zu den weinenden Kindern wird sie jetzt vermutlich nicht gehört haben.
Nee, die hat Daniela als ruhiges und eigentlich so ganz entspanntes Kind erlebt. Sie war mit den Kindern erst in einem anderen Becken und hat sie da so ein paar Übungen machen lassen, um zu sehen, wie der Leistungsstand ist und was an dem Tag so gehen würde. Und da in diesem Becken hat sie dann aber abgebrochen, sagt sie, und den Kindern gesagt, dass sie sich eine Poolnudel nehmen und ins andere Becken gehen sollten. Das war dann dieses Becken, das wärmer und heller ist. Sie ist dann oben stehen geblieben am Beckenrand, also Daniela, die Schwimmlehrerin. Und die Kinder sind mit ihrer Poolnudel ins Wasser rein. Die Aufgabe war, direkt am Beckenrand lang zu schwimmen. Das ist eine Länge von 12,5 Meter. Dann erzählt Daniela weiter, dass es eben zu der Situation mit diesem einen Mädchen kam, das in Panik geraten ist. Sie hat sich dann um dieses eine Kind gekümmert, sagt sie, und die anderen hinter sich, also in ihrem Rücken sozusagen, weiter schwimmen lassen. Dann hat sie alle aufgefordert, aus dem Becken zu kommen, sich an den Rand zu setzen und Beinübungen zu machen. Sie sagt, dabei ist mir die Poolnudel aufgefallen, die allein im Becken geschwommen ist. Sie sagt, dass sie die Kinder gefragt habe, wem die gehört, aber niemand habe darauf reagiert.
Ja, niemand reagiert, ist jetzt für mich keine Lösung für diese Lage. Also spätestens da müssen doch wirklich alle Alarmglocken gleichzeitig angehen.
Daniela sagt, eine Ecke des Beckens, die werde von dem Scheinwerfer, die da im Schwimmbecken sind, gar nicht erfasst. Und da vermutet sie, müsse Eiler gewesen sein. Das Mädchen hätte auch noch einen Badeanzug in der Farbe des Beckens angehabt, grüner Stoff. Poolwasser schimmert ja auch immer so bläulich-grün. Und Daniela sagt wörtlich, ich habe sie nicht gesehen.
Nicht gesehen, nicht gesucht. Also eine Poolnudel zu viel, Kinder, die nicht wissen, wem sie gehören könnte und dann nicht nachzuzählen oder nicht richtig zu suchen, das ist doch wirklich so naheliegend in dem Moment, dass du das dann tun musst und kannst doch gar nicht anders. Ich bin tatsächlich so ein bisschen erschüttert über so viel Gedankenlosigkeit.
Daniela sagt, als dann nach der Tauchübung ein Kind zu ihr sagte, dass da hinten ja noch ein Kind im Wasser sei, da seien ihr die Beine schwach geworden. Sie sagt, ich bin sofort hin, habe das Mädchen rausgezogen und um Hilfe gerufen.
Sag mal, du hast dir am Anfang erzählt, dass Daniela so gefasst war oder sogar auch mal zaghaft gelächelt hatte. Wie ist denn das jetzt, als sie das alles so detailliert nacherzählt?
Es ist immer noch so, also nicht das Lächeln, aber dass sie das doch sehr gefasst alles erzählt. Sie spricht sehr leise immer noch. Es ist manchmal echt richtig schwierig, sie zu verstehen. Aber insgesamt doch sehr gefasst und sie weint nicht.
Und der Vater von Ayla, der sitzt ihr ja genau gegenüber, ne?
Der wirkt auf mich wie erstarrt. Also der hört einfach zu. Mein Eindruck ist, dass er die ganze Zeit total um seine Fassung kämpft. Als Daniela mit ihrer Aussage fertig ist, da liest der Amtsrichter erstmal diese E-Mail vor, die Daniela nach dieser ersten Schwimmstunde an Bäderland geschrieben hatte. Darin heißt es, es gab eine, Zitat, totale Eskalation im Kurs. Sie habe mit der Mutter des Mädchens gesprochen und dann steht da, sie würde gerne erstmal Ruhe einkehren lassen.
Ja, okay, also in meinen Ohren klingt das jetzt nicht nach einem direkten Hilferuf.
Nee, und das sagt der Richter dann auch. Er sagt zu Daniela, das liest sich eher so, erstmal Ruhe bewahren, ich habe das alles im Griff und eben nicht, ich will abbrechen, ich kriege das nicht hin. Er fragt Daniela dann auch explizit, warum haben Sie nicht geschrieben, ich würde den Kurs gerne abgeben? Und da antwortet sie etwas, was ich akustisch kaum verstehe, weil sie wieder so sehr leise spricht, was aber auf mich doch irgendwie so ein bisschen alarmierend klingt. Sie sagt nämlich sowas wie, in der Vergangenheit ist so viel passiert, wo man mir unterstellt hat, ich sei nicht in der Lage, einen Kurs zu steuern, dass es keine Beschwerden gibt. Und hätte ich gesagt, ich möchte den Kurs abgeben, dann wäre das gleichbedeutend gewesen mit einer Kündigung.
Puh, also sie traut sich nicht, laut Alarm zu schlagen, aus Sorge, dass sie dann möglicherweise ihren Job verliert? Oder wie muss ich das verstehen? Ich meine, wenn auch nur geflüstert, das klingt doch jetzt schon ein bisschen so, als sei sie sich selbst nicht so sicher gewesen, ob sie diesen Kurs wirklich alleine durchführen kann.
Sie sagt dann noch, ich dachte, nach meiner Mail geben Sie mir zumindest einen zweiten Lehrer dazu. Der Richter fragt sie dann, aber warum haben Sie das denn nicht reingeschrieben? Warum haben Sie denn nicht gesagt, ich brauche eine Unterstützung? Antwort, ich hatte gehofft, Sie machen es von sich aus. Danach ist der Anwalt des Vaters mit Nachfragen in der Reihe. Er vertritt ihn ja als Nebenkläger. Und der Anwalt, der kommt dann nochmal darauf zu sprechen, dass Daniela ja schon in der Stunde davor mal um Hilfe gerufen hatte, per Walkie-Talkie. Und dass die Kinder auch dieses Mal von Anfang an wieder total unruhig waren. Er fragt, ob sie nicht mal überlegt hatte, jemanden dazuzuholen, zum Beispiel auch von den Eltern, ne? Also wenn es keinen zweiten Schwimmlehrer gibt oder eine weitere Lehrerin. Und dazu sagt Daniela, sie würde die Eltern ja nicht kennen und ihre Erfahrung wäre es, dass es bei den Kindern eher noch mehr Ängste schüren würde, wenn Eltern dabei seien. Sie sagt, Da war eh schon so eine Unruhe. Jemand Neues hätte die Kinder vielleicht noch mehr aufgewühlt.
Also so langsam, Elke, finde ich, klingt das doch echt nach einer Katastrophe mit Ansage.
Und fast ein bisschen, als habe Daniela die Augen davor verschlossen. Das finde ich auch. Der Anwalt des Vaters fragt sie dann auch direkt. Haben Sie die Kinder gezählt, nachdem Sie durch das eine Mädchen abgelenkt waren? Antwort, nein. Haben Sie die Kinder nach den Beinübungen an der Kante durchgezählt? Antwort, nein. Haben Sie bei der Tauchübung gezählt? Ja, bei dieser dritten Frage, da schüttelt Daniela dann nur noch den Kopf. Anschließend spielt der Richter dann auch noch eine Sprachnachricht ab, die Daniela an dem Wochenende nach dem Tod von Ayla an eine Kollegin geschickt hatte. Eine Kollegin, mit der sie offenbar auch so ein bisschen befreundet ist. Darin spricht sie von einem Albtraum, Albtraum, Albtraum. Aber auch da, und das war ja wirklich fast unmittelbar nach diesem Drama, da klingt sie für mich irritierend gefasst. Doch das soll sich dann im Laufe des Prozesses noch schlagartig ändern.
Immer wenn es um Kinder geht, ich denke, das geht tatsächlich den meisten so, immer wenn es um Kinder geht, immer wenn die zu Opfern werden, dann ist das besonders belastend. In allererster Linie natürlich für die Eltern, aber irgendwie auch für die, die es aus zweiter Reihe beobachten. Das geht einfach jedem wirklich nah. Und du, Elke, du beschreibst ja auch immer, dass die Prozesse, in denen es um Schicksale von Kindern geht, dich besonders mitnehmen. Und das ist wahrscheinlich hier auch wieder so.
Ja, auf jeden Fall. Das ist einer dieser Prozesse, die ich auch echt nur schwer aushalte und die mich auch wirklich mitnehmen. Und auch die anderen Zuschauerinnen und Zuschauer, die sitzen da die ganze Zeit echt komplett mitgenommen und bedrückt. Also niemand sagt ein Wort. Sonst gibt es ja auf den Zuschauerbänken doch immer mal so ein bisschen Getuschel oder Leuten fällt mal was runter, sie bewegen sich, holen was aus der Tasche, stecken es wieder ein, wie auch immer. Aber hier nichts davon, absolute Stille. Manche weinen auch zwischendurch. Dann kommt die Situation, die natürlich besonders schwer auszuhalten ist, nämlich, dass die Mutter von Ayla als Zeugin angehört werden soll. Sie hat ihre Tochter damals zum Schwimmkurs gebracht und war dann auch zum Abholen gekommen. Und jetzt soll sie im Gericht erzählen, wie sie das alles erlebt hat. Sie sitzt nicht einfach, während das der Prozess schon gelaufen ist, draußen auf dem Flur und wartet, sondern sie ist in der Zeugenbetreuung. Wenn du vorher anmeldest, wenn du deine Ladung bekommst, dass du eine Unterstützung brauchst, dass du gerne Zeugenbetreuung hättest, dann wirst du in einem bestimmten Raum da in Empfang genommen im Gerichtsgebäude und wirst dann auch, wenn du was möchtest, in den Prozess begleitet. Und das macht die Mutter hier in diesem Fall. Der Richter, der ruft deshalb da in der Zeugenbetreuung an und sagt, dass die Mutter jetzt kommen kann. Die Mutter von Ayla ist eine ganz zierliche Frau, so eine ja, kleine, ganz schmale, mit langem dunklen Zopf und einem ganz schmalen Gesicht. Sie ist 37 Jahre alt. Sie weint schon, als sie reinkommt und kann erstmal auch kaum sprechen. Sie fängt sich dann aber ein bisschen und erzählt, wie der Tag abgelaufen war, ehe sie mit Ayla zum Schwimmkurs gefahren ist und was für einen unfassbaren Schock sie bekommen hat, als sie ihre Tochter abholen wollte und da erfahren hat, dass sie gerade reanimiert werden musste. Als die Mutter von Ayla erzählt und dabei weint, da weint dann auch mal Daniela, die Angeklagte, leise mit. Und als die Mutter raus ist, wird Danielas Weinen auf einmal zu einem Schluchzen, das immer lauter wird. Und plötzlich schreit Daniela total. Sie schreit, wird wahnsinnig laut und wirkt irgendwie total panisch und richtig so außer sich. Also sie zittert dabei auch und dann sagt sie, während sie weiter schluchzt, es tut mir so leid, ich würde mein Leben geben. Daraufhin unterbricht der Richter die Sitzung dann erstmal, damit Daniela einen Moment mit ihrem Anwalt rausgehen und sich wieder ein bisschen sammeln kann.
Daniela war ja damals nicht allein im Bondenwald. Es waren, wenn auch nicht direkt an ihrem Lehrbecken, ja durchaus noch mehr Kolleginnen und Kollegen im Bad. Und die sind dann jetzt auch als Zeugen geladen. Können die eigentlich was aussagen? So richtig nah waren die ja nicht dran.
Also einer dieser Bademeister, der kommt auf jeden Fall erstmal mit einem Anwalt, weil er da im Bondenwald in einer leitenden Funktion war. Und da wohl auch die Frage so ein bisschen im Raum steht, ob er sich womöglich selbst auch strafbar gemacht haben könnte. Er schildert auch nochmal, wie er die Situation erlebt hat und wird dann nach der E-Mail gefragt, die Daniela nach ihrem ersten Kurstag ja geschrieben hatte. Er sagt, er habe die Mail so aufgefasst, wir warten jetzt erstmal ab. Er sagt auch, Daniela hätte anschließend noch mehrere Tage Gelegenheit gehabt, ihn auf das Problem anzusprechen, das sei aber nicht erfolgt. Daraufhin fragt der Nebenklageanwalt ihn, ob er sich denn durch die Mail nicht vielleicht veranlasst gefühlt hat, Daniela von sich aus mal anzusprechen, aber das hat er auch nicht getan. Anschließend sagt dann noch ein Rechtsmediziner aus, der die Leiche von Ayla obduziert hatte. Er spricht von typischen Ertrinkungssymptomen und er sagt, die Zeit des Sauerstoffmangels, die war so lang, dass das Hirn sich nicht mehr erholen konnte.
Von welcher Zeit geht man eigentlich aus? Also ich meine, wie lange war Ayla eigentlich unter Wasser?
3 bis 5 Minuten.
3 bis 5 Minuten. Ganz Hamburg hat über den Fall damals gesprochen. Ganz viele Leute hatten ihre Meinung dazu. Und Elke, ich erinnere mich auch echt noch an viele ziemlich kontroverse Diskussionen auch. Und du hast mir gestern erzählt, dass du zwischen dem ersten und dem zweiten Prozesstag auch so eine Diskussion im privaten Kreis hattest mit einer Runde von Freundinnen. Und eine davon selbst war auch noch Schwimmlehrerin. Wie sieht sie das Ganze eigentlich?
Ja, das war auf einem Geburtstag. Wir haben da so mit 8 oder 9 Leuten um einen Tisch gesessen. Und das Gespräch kam dann auf diesen Fall. Und alle in der Runde, die hatten auch schon mal davon gehört oder gelesen. Und man konnte auch wirklich spüren, dass auch alle einfach total betroffen waren. Ich glaube, es waren auch wirklich, lass mich nachdenken, ja, wir waren auch wirklich alle Eltern, die da gesessen haben. Und eine von uns, die ist eben zufälligerweise selbst auch Schwimmlehrerin. Sie gibt auch Kindern Schwimmunterricht und macht auch genau solche Seepferdchenkurse, wie das damals bei Ayla war. Und die sagte dann, dass es einfach gar nicht möglich sei, 10 Kinder im Becken im Blick zu behalten. Ich war erst total verblüfft, weil sie das mit so einer Bestimmtheit gesagt hat, als wenn das so eine komplett unumstößliche Tatsache sei, also geht einfach nicht fertig und wir müssen das jetzt alle so hinnehmen. Ich habe dann erstmal dagegen gehalten und gesagt, dass man die Kinder aber im Auge behalten muss und sie sagte wieder, nee, geht aber nicht und ich wieder, ja, muss aber doch so. Es war so ein bisschen absurde Situation mit diesen Wiederholungen, aber mir ist dann im Nachhinein irgendwie klar geworden, als ich nochmal daran denken musste, dass es wahrscheinlich auch wirklich einfach ganz genau so ist. Es ist wahrscheinlich wirklich faktisch einfach nicht möglich, 10 Kinder oder sogar noch mehr in jedem Moment im Blick zu behalten, wenn sie sich gleichzeitig durchs Wasser bewegen und dann auch nochmal ein Kind sogar besondere Aufmerksamkeit braucht. Und andererseits muss es aber eben trotzdem auf jeden Fall möglich sein. Also ich als Mutter, ich muss doch darauf vertrauen können, dass mein Kind im Schwimmkurs sicher ist. Man kann mir doch nicht sagen, also es ist nicht möglich, auf dein Kind aufzupassen, aber melde es doch bitte gerne trotzdem an zum Schwimmkurs. Das mache ich doch dann natürlich nicht. Insofern muss man sagen, ist es wohl auf jeden Fall ein systematisches Problem. Die Anbieter von Schwimmkursen, die müssen den wohl dann eben so organisieren, dass alle Kinder unter Aufsicht und sicher sind. Dann müssen halt mehrere SchwimmlehrerInnen oder zumindest Personen zur Aufsicht mit dabei sein. Das ist eine, wie ich denke, strukturelle Frage.
Knapp 2 Wochen nach dem ersten Prozesstag beginnt am 9. Oktober der zweite. Und auch da ist Aylas Vater als Nebenkläger wieder da. Und er hat eine wirklich emotionale Erklärung vorbereitet, die alle Anwesenden seinen Schmerz so richtig spüren lässt.
Ja, der Vater ist 39 Jahre alt. Er ist ein ganz kleiner, auch eher hagerer Mann. Auch sage ich, weil ich die Mutter ja auch schon so beschrieben habe. Er hat dunkle Haare, trägt einen Bart, sitzt da im T-Shirt, obwohl es schon recht frisch draußen ist. Und er beginnt seine Erklärung damit, dass seine Frau und er, Ayla, was Gutes tun wollten, als sie sie zum Schwimmkurs angemeldet haben. Er sagt, wir wollten sie vorbereiten und schützen. Er sagt, so viele Kinder lernen da schwimmen. Wir dachten, da gibt es Bademeister und unser Kind lernt in einer sicheren Umgebung schwimmen.
Ich kann mir vorstellen, wenn Aylas Vater da spricht, das wird ein ähnlich emotionaler Moment gewesen sein, wie als ihre Mutter vor Gericht sprach, oder?
Ja, das war wirklich richtig, richtig schlimm. Also alle sitzen da in dem Moment ganz still und beklommen da. Und ich selbst auch. Ich kämpfe auch die ganze Zeit mit den Tränen. Manche Kolleginnen und Kollegen, die entziehen sich dem dann so ein bisschen, indem sie ganz eifrig mitschreiben. Das tue ich dann auch. Ich versuche dann auch das so als Strategie, weil das ja so ein bisschen so eine Distanz dann schafft, ne? Also wenn du die Infos, das, was du erlebst, im Kopf so ein bisschen filterst und dann irgendwie so aufschreibst und dann auch nicht so hinguckst, sondern mal auf deinen Blog guckst und so. Aber es ist trotzdem wirklich eine ganz, ganz schwere Situation. Als der Vater fertig ist, ist dann Daniela nochmal an der Reihe zu sprechen. Sie erzählt dann noch, wie sehr sie selbst leiden würde, dass sie Depressionen habe und selbst in psychologischer Behandlung sei. An der Stelle fällt mir auf, dass der Vater von Ayla sich da die Ohren zuhält. Also er will echt nichts darüber hören, wie es Daniela jetzt geht. Mein Eindruck ist, dass er sie als selbstmitleidig erlebt und das überhaupt nicht aushält.
Dann kommen die Plädoyers. Den Anfang macht die Staatsanwaltschaft und diese Betroffenheit, die ja im gesamten Saal zu spüren ist, reicht die auch bis zum Staatsanwalt?
Also der Staatsanwalt, der zeigt keine Betroffenheit, aber er formuliert sie. Er beginnt seine Ausführungen erstmal mit den Worten, das sei ein in jeder Hinsicht trauriger und traumatischer Fall. Er sieht zweifelsfrei eine fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Daniela, sagt er, die habe direkt mehrere Sorgfaltspflichtverstöße begangen. Er sagt, das war eine Kette mehrerer Fehlentscheidungen. Hier nochmal kurz was Juristisches. Eine fahrlässige Tötung durch Unterlassen, die kann grundsätzlich milder bestraft werden als eine fahrlässige Tötung durch aktives Tun. Hier sagt der Staatsanwalt aber nein, er sieht keinen Raum für eine Strafmilderung. Hier würden diese vielen Pflichtverletzungen von Daniela ebenso schwer wiegen wie eine fahrlässige Tötung durch aktives Tun. Und er fordert schließlich eine Haftstrafe von 10 Monaten, die dann ausgesetzt zur Bewährung. Dann spricht der Anwalt des Vaters. Er sagt auch noch mal viel dazu, was passiert ist, und sagt dann vor allem, worum es den Eltern in diesem Prozess geht. Er sagt, sie wollten, dass aufgeklärt wird, wie das alles passieren konnte. Jetzt zum Abschluss wollten sie einfach, dass die Schuld von Daniela festgestellt und ausgesprochen wird. Und der Anwalt, der bittet dann noch darum, dass Daniela die Kosten übernehmen soll, die den Eltern durch die Nebenklage entstanden sind. Dann ist der Verteidiger von Daniela an der Reihe. Er beginnt mit der Frage: Warum sitzen wir eigentlich hier? Hilft so eine Hauptverhandlung bei der Aufarbeitung? Und als ich das höre, ne, da denke ich in dem Moment sofort, stopp, nein. Also ich weiß genau, was er jetzt sagen will. Er will natürlich darauf hinaus, dass es ein tragischer Fall ist, der eigentlich nicht passieren darf und doch immer wieder passieren kann. Aber ich denke sofort, nee, hier ist es wirklich anders. Also du spulst hier diese Standardeinleitung ab, die man oft bei tödlichen Verkehrsunfällen hört.
Also dieses sogenannte Augenblicksversagen, ne? Also diese eine hundertste Sekunde, die du zum Beispiel im Auto unaufmerksam warst und deshalb nicht gesehen hast, dass jetzt was ganz Schlimmes passieren kann.
Ja, genau das meine ich. Diese eine Sekunde, um die geht es halt oft bei zum Beispiel tödlichen Verkehrsunfällen. Ne? Aber hier, da war es eben nicht diese eine tragische Sekunde. Hier geht es um Minuten, wir haben es ja gesagt, 3 bis 5 Minuten, in denen Daniela nicht hingeschaut hat, in denen Ayla unter Wasser war. Und also ich finde es an der Stelle echt schwierig, dass er diesen Fall da mit einsortieren will, bei diesem Augenblicksversagen. Der Anwalt sagt dann auch noch, jede Strafe sei nichts im Verhältnis zu den Folgen, die so ein Vorfall ja sowieso schon habe. Ja, damit hat er schon recht, aber die Konsequenz, die kann deshalb ja nicht sein, dass es dann keinen Schuldspruch und keine Strafe mehr geben kann.
Zumal du ja auch gerade gesagt hast, Elke, dass ein Schuldspruch den Eltern von Ayla auch echt wichtig ist.
Ja, eben. Der Anwalt, der sieht natürlich auch, dass es diese ganzen Fehler von Daniela gab, ne? Und die sind ja gar nicht zu übersehen. Er spricht deshalb lange über die Strafzumessung, also darüber, welche Strafe angemessen wäre. Und er bringt an der Stelle dann Paragraf 60 Strafgesetzbuch mit ins Spiel. Darin steht, dass das Gericht von einer Strafe für eine Täterin ganz absehen kann, wenn die Folgen ihrer Tat für sie selbst schon so schwerwiegend sind. Das sieht er hier, weil Daniela unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und selbst ja auch arbeitsunfähig ist. Am Schluss gibt es dann nochmal eine wirklich schwierige Situation zwischen Daniela und Aylas Vater. Sie hat ja das sogenannte letzte Wort, das gibt es ja immer, bevor dann das Urteil verkündet wird. Und darin sagt sie nochmal, dass ihr alles von Herzen leid tue. Und dann spricht sie den Vater direkt an und sie sagt, sie habe ihm und seiner Frau einen Brief geschrieben. Sie fragt ihn, ob er den Brief nicht mitnehmen wolle, damit er und seine Frau ihn dann später irgendwann lesen können, wenn für sie der richtige Zeitpunkt dafür ist. Aber das lehnt der Vater direkt und ganz entschieden ab. Und dann bricht auch nochmal was aus ihm heraus. Ich verstehe es leider akustisch nicht so ganz, weil er in dem Moment so aufgebracht ist und das so aus ihm rausplatzt, aber sinngemäß sagt er, was redest du da?
Der Richter fällt sein Urteil, er folgt der Staatsanwaltschaft und verurteilt Daniela wegen fahrlässiger Tötung zu einer Haftstrafe von 10 Monaten auf Bewährung und legt ihr auch die Kosten der Eltern für die Nebenklage auf, wie es der Anwalt von Aylas Vater ja gefordert hat. Und Elke, wie begründet er das Urteil?
Er sagt erstmal, das sei ein Fall, den man sich dramatischer kaum vorstellen könne. Mit keiner Entscheidung, die das Gericht fällt, könne etwas rückgängig gemacht werden. Aber trotzdem sei es total wichtig, sagt er, juristisch aufzuarbeiten, was da damals genau passiert ist. Er geht dann nochmal kleinteilig alles durch. Ich möchte jetzt nur nochmal erzählen, was er zu dieser E-Mail sagt, die Daniela nach der ersten Schwimmstunde an Bederland geschrieben hatte. Dazu sagt der Richter, diese Mail hat einen ganz anderen Subtext als den, den Sie, also Daniela, im Nachhinein da reinlegen wollten. Bei ihm sei die Botschaft angekommen, ich habe es im Griff. Der Richter sagt, letztlich hatte Daniela Angst vor der Kündigung und hat deshalb einfach weitergemacht. Der Richter sagt dann, dass in diesem Fall das Unterlassen nicht weniger schwer wiegt als ein aktives Tun. Es wäre nämlich eben nicht nur ein paar Sekunden, sondern mindestens 3 Minuten gewesen in einer Situation, in der sie, Daniela, Zitat, schon wussten, dass sie überfordert sind. Der Richter lehnt dann auch ab, diesen Paragraph 60 anzuwenden. Er sagt, er würde ganz andere Täterinnen und Täter meinen als Daniela, nämlich vor allem solche, die durch ihr Tun einen Angehörigen verloren haben und unter diesem Verlust unfassbar leiden. Und das sei einfach eine komplett andere Konstellation als hier der Fall der Schwimmlehrerin, die zu verantworten hat, dass ein Mädchen aus dem Kurs gestorben ist. Damit ist der Prozess dann zu Ende. Der Richter wendet sich dann nochmal direkt an den Vater von Ayla. Er sagt, ich wünsche Ihnen allen, dass Sie es schaffen, weiterzumachen, auch wenn für Sie die Zeit stehen geblieben ist. Und ich hoffe, dass dieses Verfahren Ihnen vielleicht ein bisschen dabei hilft, alles zu verarbeiten. Und das sagt er da so am Schluss mit einem so offenen und empathischen Blick. Und der Vater von Ayla sieht ihn dabei auch direkt an und hört ihm wirklich ganz konzentriert zu, dass ich glaube, dass dieser kurze Moment, also diese persönliche Ansprache, für den Vater am Schluss nochmal wirklich ganz besonders wichtig und wertvoll ist.
Also Elke, ich verstehe schon, dass man niemanden ins Gefängnis stecken kann, der oder in diesem Fall ja die einen Moment unachtsam war. Aber womit ich mich wirklich immer schwer tue, das ist, wenn du von Fällen berichtest, bei denen die Angeklagten so wenig reuig scheinen. Also wenn die vor Gericht sitzen und man nicht das Gefühl hat, dass sie alles, aber auch wirklich alles dafür geben, dass diese Tat nicht passiert wäre. Und irgendwie geht es mir in diesem Fall mal wieder ein bisschen so. Und eins, Elke, würde ich hier tatsächlich auch noch mal ganz gerne sagen. Bäderland, also der Betreiber des Schwimmbades, der hat nach dieser Tragödie auch irgendwie schon reagiert, finde ich. Und zwar nicht nur fürs Bontenwaldbad, sondern für alle ihre Bäder. Das Entsetzen da war natürlich auch riesig. Das hat ja tatsächlich niemanden unberührt lassen. Und ich weiß, dass zum Beispiel eine Konsequenz aus Eilers Tragödie ist, dass die Schwimmaufsicht, die gibt es immer im Schwimmbad, die ist jetzt auch dafür da, immer mal mit aufs Leerbecken zu gucken. Also sie stehen jetzt nicht die ganze Zeit daneben, aber die gucken eben nicht nur im Schwimmbad, sondern gehen auch immer mal am Leerbecken vorbei und gucken da auch mit drauf. Einfach als so eine doppelte Sicherheit. Und das ist jetzt keine direkte Konsequenz aus dem Unfall, aber es wird auch eingerichtet, so eine KI-Überwachung. Da war ich mal auf einem Pressetermin, das ist ganz spannend. Die haben ganz viele Kameras oben an den Decken montiert, auch eine wahnsinnige finanzielle Herausforderung übrigens. Also es sind ganz viele Kameras an der Decke und die SchwimmlehrerInnen oder das Aufsichtspersonal, das hat so Uhren. Und immer, wenn jemand im Schwimmbecken komisch reagiert, also entweder hektisch rumflippt, irgendwie sowas wie einen epileptischen Anfall hat oder so, oder eben, wenn ein Mensch am Boden liegt, dann kriegt das Aufsichtspersonal ein Zeichen auf die Uhr. Das gibt es noch nicht, das kommt aber und das ist bestimmt ein großer Schritt. Für Ayla und für ihre Familie kommt all das aber natürlich zu spät. In 2 Wochen, Elke, sprechen wir über unseren allerersten Fall nochmals. Freut mich ein bisschen, weil da haben wir auch ganz viele Mails damals gekriegt. Wir sprechen über Yuladi L., die wegen Mordverdachts lange Zeit in Untersuchungshaft gesessen hat, bis sie dann endlich freigesprochen wurde. Inzwischen hat man tatsächlich die wahren Mörder gestellt. Ich weiß, dass ganz viele mal gemailt hatten, gefragt hatten, wer ist denn jetzt der wahre Mörder? Wir konnten es nie beantworten. Jetzt können wir es.
Wir erzählen euch nicht nur, wie sich der Mord an dem Rentner in Bockfelde wirklich abgespielt hat, sondern vor allem auch, wie die Begegnung von Yuladi im Gericht mit diesen Männern war, die ihr das alles eingebrockt hatten.
Und noch ein Tipp von mir, hört euch nochmal die Folge 1, das Schicksal einer Mutter in U-Haft, vorher unbedingt mal an. Dann versteht ihr nämlich auch, warum ich mich so auf diese Fortsetzung jetzt hier freue. Diesen Podcast, den könnt ihr in der ARD-Audiothek abonnieren. Das solltet ihr unbedingt machen. Dann werdet ihr nämlich als erstes benachrichtigt, wenn neue Folgen draußen sind. Und auch in diesem Jahr wollen wir wieder eure Fragen zu unseren Fällen, zu Elkes Gerichtsreporterinnenjob und zum deutschen Strafrecht beantworten. Also schreibt uns voll gerne entweder in die Kommentare oder eine Mail an 237@ndr.de. Vielleicht schaffen es eure Fragen ja in unser Q&A, was wir kurz vor Weihnachten veröffentlichen. Freue ich mich auch schon drauf. Tschüss.
Tschüss.
Gerichtssaal 237 mit Elke Spanner und Anna Rüther. Ein Podcast vom NDR. Mehr zum Fall dieser Folge gibt es auf ndr.de/237.